Ja, der Carsten hat schon einen Teil unseres Textes vorgelesen, aus dem Johannes 19. Beginnen wollen wir aber mit einem kleinen Abschnitt aus dem 18. Kapitel, und zwar Johannes 18, Vers 4 und folgende. Wenn es klappt, werden wir drei Abschnitte miteinander uns ansehen. Diese drei Abschnitte haben eins miteinander gemeinsam. Das ist ein kleines Wörtlein, hinausgehen. Dreimal geht der Herr Jesus hinaus. Und in den drei Texten wollen wir uns anschauen, was das für uns für eine Bedeutung hat und was der Herr Jesus auch getan hat. Also zuerst Johannes 18, wie ihr schon gemerkt habt, befinden wir uns in der Nacht, als der Herr Jesus verraten wurde, hier in Johannes 18, und das Passamahl mit seinen Jüngern liegt hinter ihm. Und der Zug in den Garten Gethsemane und die Gefangennahme liegt vor ihm. Und da lese ich uns jetzt mal vor, Johannes 18, ab Vers 4. Die erste Stelle, die wir uns ein bisschen anschauen wollen. Jesus nun, der alles wusste, was über ihn kommen sollte, ging hinaus und sprach zu ihnen: Wen sucht ihr? Sie antworteten ihm: Jesus, den Nazarener. Jesus spricht zu ihnen: Ich bin es. Es stand aber auch Judas bei ihnen, der ihn verriet. Als er nun zu ihnen sprach: Ich bin es, wichen sie alle zurück und fielen zu Boden. Jeder, der das Johannesevangelium liest, liest auch diese Verse. Und wahrscheinlich stellt ihr euch dann auch die Frage: Warum sind diese Leute hier umgefallen? Als er nun zu ihnen sprach: Ich bin's, wichen sie alle zurück und fielen zu Boden. Vers 7 heißt es ja dann weiter: Nun fragte er sie wiederum: Wen sucht ihr? Sie aber sprachen: Jesus, den Nazarener. Jesus antwortete: Ich habe euch gesagt, dass ich es bin. Wenn ihr nun mich sucht, so lasst diese gehen. Der Herr Jesus geht hinaus. Er geht hinaus in den Garten Gethsemane und trifft dort die Soldaten mit dem Judas Iskariot, die ihn gefangen nehmen wollen. Und das tun sie auch. Und während sie ihn auch dort antreffen, stellt er ihnen diese Frage: Wen sucht ihr? Und dann stellt er sich vor seine Jünger und beschützt und bewahrt sie. Er streitet für sie. Er streitet für sie in seiner göttlichen Kraft. Ego emi steht dort im Griechischen. Ich bin es. Das ist das, was im Alten Testament der Gottesname ausmacht. Jahwe, der Seiende, ewig Seiende. Der, der war und der da ist und der immer und ewig sein wird. So offenbart er sich hier seinen Feinden und streitet mit seinen Feinden und gegen seine Feinde, um seine Kinder, um seine Jünger zu bewahren. Er ging hinaus und seine Feinde entgegen. Eine ganz einfache Aussage, aber eine Aussage, die unsere Aussage sein muss. Jeder für sich ganz persönlich auch so sagen können muss. Hier sind einige junge Leute, Kinder, Erwachsene, Ältere. Und wir alle miteinander stehen in einem Streit, in einem Kampf, in einer Auseinandersetzung. Ihr kennt das auch, ihr junge Leute. Ihr wisst, was es heißt, zu streiten, zu kämpfen. Mit euch selbst, vielleicht mit eurer eigener Sünde, eigener Versuchung oder mit Menschen in dieser Welt, die etwas gegen euch haben oder mit euch streiten, mit euch kämpfen wollen. Wir wissen alle, was das heißt. Und eines wissen wir alle auch ganz genau, ganz gut. Jeder von uns selber weiß es. Im Innersten seines Herzens weiß er, dass er dem Feind, dem er gegenübersteht, nichts entgegenzusetzen hat. Wir sind alle unterlegen. Wir alle miteinander sind als Sünder geboren worden. Die Erbsünde. So sind wir geboren worden. Wir alle miteinander haben in diesem Kampf für das Gute und gegen das Böse gar keine Chance. Einer muss für uns hinausgehen. Einer muss für uns kämpfen gegen den Feind. Einer muss sich für uns hinstellen. Als wahrer Gott und als wahrer Mensch und für uns Kämpfer und so den Feind vertreibe. Mein Anliegen heute Abend ist ja nicht nur hier, dass ich große Lehren der Bibel versuche zu veranschaulichen. Sicher ist das ein Anliegen, das Werk Jesu Christi in die Mitte zu stellen, was er für uns vollbracht hat am Kreuz auf Golgatha. Aber mir liegt es ganz fern, nur das zu tun als etwas Theoretisches, sondern mir liegt es auf dem Herzen, uns diese Frage zu stellen. Wie viel bedeutet uns dieser Heiland, wie viel bedeutet uns Jesus Christus für unser eigenes Leben? Ich hatte heute Nachmittag ein Gespräch auf dem Spaziergang mit jemand und da ging es auch um diese Frage. Das sind Fragen gewesen, die die Nachfolge betroffen haben und wie man zurechtkommt in dieser Nachfolge. Und es gibt heute viele Ratgeber, die man aufschlagen kann und lesen kann, wo man sich Rat holen kann, wenn man möchte. Und manche von denen, Ratgeber, sind vielleicht sogar ganz gut und nützlich. Aber eines ist für den Christ, für den wiedergeborenen Christ, das Eigentliche. Und sollte für jeden, der hier sitzt, auch das Eigentliche sein, dass er weiß, da ist jemand, der kümmert sich um mich, der ist aus dem Grund Mensch geworden, weil ich mich nicht um mich kümmern kann. Ich kann mich nicht um mich selber kümmern. Nicht, dass ich es nicht sollte, nicht, dass ich keine Verantwortung dafür hätte. Ich habe ja Verantwortung dafür, sehr wohl, und werde auch verantwortlich dafür gemacht. Aber ich kann es nicht von mir aus alleine. Ich kann es von mir aus alleine ganz und gar nicht. Ich sehe hier Gesichter, die ich schon längere Zeit nicht mehr gesehen habe. Manche von den jungen Leuten, sie werden natürlich größer, sie wachsen. Möge der Herr es schenken, dass ihr nicht nur einen Zentimeter wächst. nicht nur im Alter wachsen tut, sondern auch in der Gnade und in der Liebe und in der Erkenntnis des Herrn Jesus Christus. Einer, der hinausgeht und sich den Feinden stellt. Einer, der vor sie tritt, mit seiner Macht und den Feind auf die Knie zwingt. Eine Wahrheit, die die allermeisten, die wiedergeboren sind und hier sitzen, kennen. Und doch glaube ich, dass in unserem Leben, in dem Alltag, durch den wir gehen, wir uns gar nicht so leicht damit tun, den Herrn Jesus Christus vorne dran zu stellen. Und zu sagen, Herr Jesus Christus, da ist mein Feind, da ist mein Kampf, da ist meine Arena, da fliegen mir die Fetzen um die Ohren, da wird es für mich anstrengend, da fließt der Schweiß von meiner Stirn, da habe ich Angst, da bin ich eingeschüchtert, da bin ich einsam, da bin ich verzweifelt. Und jetzt hilfst du mir und geh du hinaus. Geh du vor mir her, wie der gute Hirte vor seine Schafe einhergeht. Und schütze du mich mit deinem Stecken und mit deinem Stab. Das ist, was der Herr Jesus Christus hier für seine Jünger getan hat. Hätte er das nicht getan, wäre sie mitgefangen genommen worden. Davon können wir ausgehen. Das war nicht einfach nur überflüssig, dass er sie hier so verteidigt hat und gesagt hat, wenn ihr mich wollt, dann lasst diese gehen. Das war ein Befehl von dem lebendigen Gott. Und sie konnte sich und durfte sich diesem Befehl nicht widersetzen. Das ist Geborgenheit. Auf Gottes Geheiß hin, unter Gottes Allmacht stehend, bin ich behütet und beschützt. Und der Feind vermag nicht einfach, mich anzugreifen, wie er es will. Er vermag vielleicht in eine gewisse Reichweite zu kommen. Er vermag zu brüllen, so wie der Löwe eben brüllt. Erster Petrusbrief wird das hier mal auch erwähnt von dem Petrus. Aber er vermag mich nicht zu verschlingen. Wir gehen jetzt so in diese Osterzeit hinein. Für manche hat der Feiertag keine Bedeutung. Muss auch gar nicht so sein. Aber das Werk, was am Kreuz auf Golgatha geschehen ist, ist für jedes Kind Gottes seine Kraft, aus dem er lebt. Das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Uns aber ist es Gottes Kraft. Fühlt ihr euch kräftig? Fühlt ihr euch überlegen? Nicht in einer Art und Weise, die hochmütig wäre, sondern eben in der Art und Weise, wie der Paulus es einmal sagen kann von den Kindern Gottes, ihr werdet im Triumphzug mit Christus umhergeführt. Das ist Überlegenheit. Durch den Herrn Jesus Christus. Ich bin in seinen Sieg hineingestellt worden. Er ist der Sieger. Er hat überwunden. Und mit ihm darf ich überwinden. Unser praktischer Weg, unsere Nachfolge, unsere Arbeit in dieser Welt, alles, was mit diesem Leben zu tun hat, inwiefern ist es wirklich so, dass wir ihn an unserer Seite wissen? Er geht hinaus für mich. Und er streitet für mich und er stellt sich vor meinen Feind in der Kraft seiner Stärke. Und nun muss ich mich nicht mehr fürchten. Und nun darf ich wissen, dass ich geborgen bin. Nun freue ich mich, dass er vor mir steht. Nun bin ich dankbar. Unsere erste Stelle, aber ich möchte noch gerne eine zweite Stelle mit uns gemeinsam anschauen. Das ist die Stelle, die der Karsten vorgelesen hat. Wenn man sich das vorstellt, was da passiert, schrecklich. Man kann sich das nur schwer vorstellen, wie der Herr Jesus Christus als Sohn Gottes und wahrer Mensch zugleich das über sich hat ergehen lassen können. Oh, wie viel Demut steckt hier drin. Die Soldaten, die ihn geschlagen haben, die ihm diese Dornenkrone aufgesetzt haben, Carsten hat es ja vorgelesen, sie hatte keine Ahnung, wer vor ihnen stand. Sie waren wirklich blind. Völlig blind. Vollkommen blind. Niemand würde jemand schlagen, von dem er wüsste, dass jeder einzelne Schlag sein eigener Untergang, sein eigenes Verderben bedeuten kann. Oder? Also wer von euch würde in den Ring klettern, zu der Zeit, als damals der Cassius Clay so richtig, also in Hochform war, und würde sagen, also 10 Runden, 12 Runden schaffe ich ganz leicht mit ihm. Niemand vernünftiger Mensch würde das nicht tun. Und diese Soldaten, was tun sie in ihrer Blindheit? Sie schlagen den, der sie geschaffen hat. Sie setzen dem die Donnerkrone auf, der ihr König, wirklich ihr König ist, der über ihr Leben und über ihr Sterbe entscheidet, über ihre Verdammnis entscheidet. Da ich nun doch auch schon ein paar Jahre in der Gemeinde dem Herrn Jesus dienen darf, weiß ich, dass es gar nicht so leicht ist für alle, die zu einer Gemeinde kommen, sich recht gegenüber dem Herrn Jesus Christus zu verhalten. Ganz besonders, wenn man als Kind in einem christlichen Elternhaus aufwächst, ist es gar nicht so leicht. Man hört so viel von diesem Jesus. Und man hat den Eindruck, man kennt ihn irgendwie doch. Mögt ihr ihn noch? Mögt ihr ihn? Wie geht ihr mit ihm um? Wie geht ihr mit ihm um? Wie betrachtet ihr ihn? Wie verhaltet ihr euch gegenüber ihm? Diese Soldaten zogen dem Herrn Jesus diesen Purpurmantel, diesen königlichen Mantel auf, an und setzte ihm diese Dornenkrone auf. Sie machte ihren Spaß aus ihm. Sie machte sich lustig über ihn. Und der Pilatus dachte, ach, vielleicht kriege ich es ja doch hin, dass das Volk ihn freilässt, also dass sie ihn nicht wollen, dass er gekreuzigt wird. Jetzt stelle ich ihn dar. Das ist so eine richtige kleine Vorführung gewesen. Und jetzt wird er offenbar. Und der Pilatus ist so beeindruckt, dass er sagt, seht, welch ein Mensch. Seht, welch ein Mensch. Aber was haben wir hier? Haben wir hier einen König vor uns, der in der Pracht seiner Herrlichkeit gekrönt wurde und nun auf seinem Thron sitzt? Haben wir ein Volk vor uns, welches ihm zujubelt und sagt, du bist unser König und wir wollen, dass du über uns regierst? Sagen Sie nicht genau das Gegenteil. Wir wollen nicht, dass dieser über uns regiere. Warum? Habt ihr euch auch schon mal die Frage gestellt? Warum ist es denn den Menschen damals gar nicht möglich gewesen, ihn so zu sehen und so zu erkennen, wie er wirklich ist. Warum können sie ihm nicht die Ehre geben, die er verdient hat? Er geht hinaus und offenbart sich dem Volk. Er geht hinaus als das Lamm Gottes, welches geschlachtet wird für die Sünde der Welt. So heißt es, Johannes 1, Vers 29. Aber sie sehen ihn nicht so. Sie sehen ihn nicht so. Sie betrachten ihn nicht so. In Jesaja 53, Vers 7 hat einmal der Prophet Jesaja es wunderschön zusammengefasst. Jesaja 53, Vers 7. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer und seinen Mund nicht auftut. Das Lamm Gottes, welches zur Schlachtbank geführt wird. Genau so haben sie ihn behandelt. So sind sie mit ihm umgegangen. Auf der einen Seite muss ich sagen, wie unfähig sind wir doch, ihn in seiner Herrlichkeit zu sehen und ihn auch recht zu verherrlichen. Ihm die Ehre zu geben. Wie schwer ist es für uns Menschen, den Sohn Gottes wirklich in die Mitte zu stellen, wirklich uns an ihm zu freuen. Die auf ihn schauen, die werden erquickt. Auch hier möchte ich das ganz persönlich werden lassen, möchte euch ganz persönlich die Frage stellen. Wir haben Themen Rechtfertigung, Heiligung. Wir haben Themen wie Familie. Das sind alles unwahrscheinlich wichtige Themen. Das ist also gar keine Frage. Aber aus der Kirchengeschichte weiß ich, dass die Gemeinde Jesu diese großen Lehren wohl kennen kann und dennoch den Herrn Jesus Christus gar nicht mehr so sehr als etwas Besonderes ansehen kann, als die Mitte und das Zentrum ihres Lebens, wie es sein soll. Kurz nach der großen Reformation im 16. Jahrhundert kam die große, große Dürre in der lutherischen Landeskirche Orthodoxie, wo die sich gegenseitig unwahrscheinlich bekämpft haben, die Lehrer in der lutherischen Kirche, über Haarspalterei. Orthodox bis auf die Knochen. Heute möchte ich euch die Frage stellen, wann hat der Herr Jesus Christus sich euch oder dir zuletzt so geoffenbart, dass du in allem, in deinem Verstehen, in deinem Erkennen, in deinem Empfinden zutiefst getroffen wurdest? Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit all deiner Kraft, mit all deinem Verstand, mit all deinem Gefühl, mit allem, mit allem. Mit allem will er uns ergreifen, mit allem. Und deswegen zeigt er sich uns, deswegen sind die Evangelien 4 Stück aufgeschrieben worden, damit das Leben Jesu Christi von der Geburt bis zum Kreuz und zu der Auferstehung und zu der Himmelfahrt uns offenbart wird. Dass wir ihn sehen können. Er geht hinaus und offenbart sich uns. Was will er von unserem Allermeister? Gehorsam? Ja, er will Gehorsam. Frucht? Ja, auch Frucht. Aber worin wird das Gesetz Gottes zusammengefasst? Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen und so weiter, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt, mit all deiner Kraft und deinen Nächsten wie dich selbst.
Ist es möglich, dass wir vielleicht sehr eifrig sind in dem einen oder anderen, aber das Kernstück, das Eigentliche, das Wesentliche, den Herrn Jesus Christus selbst aus dem Auge verloren habe? Gestern und vorgestern haben wir im Bibelkreis diese Worte der Jünger miteinander angesehen, die Emmaus-Jünger. Wir haben geglaubt, wir haben gehofft. Oh, wie waren sie verzweifelt. Und dann kommt der Herr Jesus zu ihnen. Da kommt er auch zu ihnen. Und er redet mit ihnen und er offenbart ihnen die ganze Stelle aus dem Alten Testament, die von ihm redet. Und sie sind zutiefst in ihrem Herzen bewegt und ergriffen. Und sie sagt zu ihm, Herr, es will Abend werden, bleibe bei uns. Herr, bleibe bei uns, denn es will Abend werden und der Tag hat sich geneigt. Das ist für mich Christsein. Herr, bleibe bei mir. Herr Jesus, bleibe bei mir. Zeige du dich mir. Eins aber habe ich vom Herrn erbeten. Steht im Psalm 27, das hatte David erbeten, dass er im Haus des Herrn die Lieblichkeit, die Schönheit, die Herrlichkeit des Herrn anschauen darf. Das war ihm ganz arg wichtig. Der Herr Jesus geht hinaus und zeigt sich dem Volk. Aber ganz kurz noch eine dritte und letzte Stelle. Ich hoffe, ihr seid noch einigermaßen fit. Wenn es zu stickig ist, kann man ja vielleicht auch ein Fenster kippen. Aber eine kleine Stelle will ich euch noch lesen. Aus dem Johannesevangelium. Also wir haben Kapitel 19, ist das Vers 17. Wir haben jetzt gesehen, wie der Herr Jesus hinausgeht als Streiter für uns. Aber er geht auch hinaus und offenbart sich dem Volk. Und das Volk weiß gar nicht, wie es mit ihm umgehen soll. Oh, wisst ihr es alle? Was zieht ihr dem Herrn Jesus an? Wie redet ihr über ihn? Wie denkt ihr über ihn? Aber die dritte Stelle, dort heißt es, und er trug sein Kreuz und ging hinaus zur sogenannten Schädelstätte, die auf Hebräisch Golgatha heißt. Das dritte Mal geht er hinaus. Und hier ergibt er sich ganz in die Hände des Vaters, als das Lamm Gottes, als den, der von keiner Sünde wusste und für uns zur Sünde gemacht wurde. Ich will das ganz praktisch werden lassen, auch wieder hier. Wir alle miteinander haben große Schwierigkeiten mit unserem Gehorsam. Das weiß ich, weil ich das von mir aus selber auch kenne. Ich glaube, niemand ist in der Lage, sich hier hinzustellen und zu sagen, also für mich ist Gehorsam das Allerleichteste auf der Welt. Nein, nein. Wir können durchaus ungehorsam sein und sind es jeden Tag. Niemand kann ein einziger Tag leben ohne Sünde, ohne dass er in irgendeiner Weise das Gesetz Gottes übertritt, die Gebote Gottes, die Anordnungen, die für uns gelten, die wichtig sind für uns. Nicht in Bezug auf unsere Rechtfertigung, weil wir, das haben wir ja gehört, durch die Gerechtigkeit und den Verdienst und die freie Gnade des Herrn Jesus Christus sein Werk gerechtfertigt werden und vor Gott angesehen werden als gerechtfertigt, als gerecht. Aber in Bezug auf mein eigener Gehorsam muss ich schon wissen, woher kommt eigentlich mein Gehorsam? Von daher kommt er, von hierher, von dem Gehorsam des Herrn Jesus Christus selbst. Bitte, bitte denkt immer daran, dass der Herr Jesus Christus, als er gehorsam war gegenüber dem himmlischen Vater, meine Speise ist die Wille dessen zu tun, der mich gesandt hat. Johannes 4, Vers 24. Dass er das nie getan hat, um dem Vater etwas zu beweisen. Er musste dem himmlischen Vater nichts beweisen. Nie hat er ihm beweisen müssen, dass er gehorsam sein kann. Er hat es getan, weil es auf der einen Seite so abgemacht war, in dem Gnadebund oder Erlösungsbund. Aber auf der anderen Seite hat er es für uns getan, für unseren Gehorsam. Er hat sich in seine Hand ergeben, in die Hand des Vaters und hat sich selbst für uns zur Sünde machen lassen. Der von keiner Sünde wusste. Dem himmlischen Vater ergeben. Das taucht immer wieder auf in den ganzen Verse, auch am Kreuz, am Ende, übergibt er seinen Geist in die Hände des Vaters. Dann sagt er im Kapitel 18 dem Petrus, stecke dein Schwert, Vers 11, in die Scheide. Soll ich den Kelch nicht trinken, den mir der Vater gegeben hat? Da ist einer, der sich dem Vater vollkommen hingibt und in allem gehorsam ist. Vollkommen in allem gehorsam ist. Und von ihm zehre ich. Er ist meine Hoffnung in Bezug auf mein Gehorsam, auf meine Hingabe. Wenn irgendein Mensch auf dieser Erde in der Kirchengeschichte, Leute, die ihr vielleicht auch liebt und die ihr schätzt, je in der Lage war, sich dem Herrn Jesus Christus hinzugeben und etwas zu tun, wo wir heute sagen, oh, das ist aber ein gesegnetes Werk, dann ist es nur aus dem einen Grund geschehe und möglich gewesen, weil Jesus Christus sich für ihn hingegeben hat. Und von daher die Kraft für seine Hingabe kam und floss und ihn dahin brachte. Wenn ihr Biografien lest von großen Missionaren oder wer auch immer, Adoniram Judson oder Spurgeon als Prediger, egal, wer auch immer es ist, möchte ich, dass ihr immer daran denkt und dass ihr das nie vergesst. Die Kraft, die in ihnen wirkte, sie befähigte, dem Herrn Jesus Christus zu dienen und sich ihm hinzugeben, ist die gleiche Kraft, die in euch wirkt. Es ist nicht die Fähigkeit eines Charles Haddon Spurgeon gewesen zu predigen, die ihn zu diesem Prediger gemacht hat. Es war nicht die Fähigkeit zu leiden beim Adoniram Judson, dass er eben im Gefängnis mit den Füßen nach oben sich hat aufhängen lassen können und so über eine lange Zeit auch hat in diesem Gefängnis verbringen müssen. Nicht ihre Fähigkeit, nicht ihr Vermöge, sondern durch den Herrn Jesus Christus, durch seine Ergebenheit, durch sein Gehorsam, durch die Verbindung und Beziehung zu ihm sind sie geworden, was sie geworden sind. Das macht Hoffnung für mich und für euch hoffentlich auch. Hoffnung. Meine Hoffnung ist nie, dass ich selber einmal so ein toller Hecht werde, dass ich alles ganz mit links machen kann und diese ganzen Ordnungen und Gebote Gottes gut bewältige. Aber meine Hoffnung ist die, dass der Herr Jesus Christus in meinem verkommenen Herzen mit all seiner Liebe und Gnade und Macht so wunderbar wirken kann, dass ich heute tun kann, wovon ich gestern nicht zu träumen wagte, oder morgen tun kann, was ich heute oder gestern nicht wagte zu träumen. Worauf hoffst du? Was ist der Fels, auf dem du ruhst? Was ist das, was dich wirklich auch stützt und hält und was dir die Gewissheit gibt, dass du vorankommst? Einer geht hinaus. Einer geht und trägt das Kreuz. Einer geht und wird zur Sünde, damit wir vor dem himmlischen Vater gerechtfertigt werden können. Einer, nur ein einziger, ist in der Lage dazu, das zu tun. Aber er tut's. Und er tut's für dich und mich. Es sind große Wahrheiten. Das Evangelium ist die Wahrheit. Oh, es ist unser Leben, es ist unsere Hoffnung. Was ist meine Hoffnung? Es sind nicht, also die Erinnerungen an all die gut gemeinten Ratschläge, die ich vielleicht auch bekommen habe, durch Geschwister, durch Bücher, durch andere Mittel und Quellen. Meine Hoffnung ist Christus in mir. Das ist meine Hoffnung für mein Leben. Machen wir nicht die Nebensächlichkeit zu der Hauptsache. Nicht, dass wir am Ende Leute sind, die ein gutes Regelwerk haben, aber nichts mit Christus anzufangen wissen. Er geht hinaus, er geht nach Golgatha, er trägt die Last, die, wenn ich sie tragen müsste, für immer müsste ich sie tragen, die Strafe, die Sühnung, für immer würde ich verloren sein. Er hat sich dem himmlischen Vater vollkommen ergeben. Nun bin ich am Ende angekommen. Eigentlich sind wir gar nicht besonders in die Tiefe gegangen, haben nur drei kleine Dinge uns angesehen aus dem Evangelium. Dreimal ist der Herr Jesus hinausgegangen. Als Streiter für seine Jünger, als der, der sich dieser Welt und dem Volk offenbart hat, und als der, der für uns selbst zur Sünde gemacht worden ist, der sich im himmlischen Vater ganz und gar ergeben hat. Hier liegt unser ganzer Reichtum. Für uns als Gemeinde, für jeden Einzelnen als Christ und für unser Zeugnis. Das ist unser Zeugnis. Das ist unser Zeugnis für diese Welt. Nichts anderes. Das ist es, was in der Reformation wirklich auch die Welt vollkommen verändert hat, in Europa und dann später in den USA. Das ist es, was Whitfield und Wesley gepredigt haben, das Evangelium. Und wo es verkündigt wird in der Kraft Gottes, unter der Anleitung und Führung des Heiligen Geistes, vermag es auch heute zu wirken, zu segnen, aufzubrechen, Verlorene zu erretten. Und vor allem vermag es uns als Gemeinde zu beleben und uns eine Hoffnung zu geben, wo wir uns nie schämen müssen. Eine Hoffnung, die bleibt und sich bewährt und die als Fels der Zeiten alles andere überdauern wird. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen, sagte Herr Jesus zu seinen Jüngern, als sie so staunend vor dem herodianischen Tempel standen und guckten, ja, was ist das für ein tolles Bauwerk und was sind das für tolle Steine. Manchmal habe ich auch den Eindruck, wir staunen heute mehr über die Steine mancher Tempel, mancher Gebäude, mancher Einrichtungsgegenstände, vielleicht auch mancher, die für den Herrn dienen, als über den Herrn selbst und über sein Wort. Möge der Herr uns helfen, dass wir da ganz neu hinkommen, über ihn zu staunen. Er ist für uns alles. Jesus geht hinaus. Es streit für mich der rechte Mann, denn Gott hat auserkoren. Fragst du, wer der ist? Er heißt Jesus Christ. Das war die Liedstrophe, eine von denen, die Martin Luther gedichtet hat, eine feste Burg ist unser Gott. So konnte er im Kampf gegen die katholische Kirche, die war ja damals wirklich ihm auf der Ferse, er war vogelfrei, so konnte er diesen Weg mit dem Herrn Jesus gehen. So können wir ihn auch heute gehen. So dürfen wir ihn gehen. Ich möchte am Schluss noch mit uns still werden und beten. Wir können uns dazu erheben, das ist vielleicht gar nicht schlecht. Wir sitzen jetzt eh schon lang. Unser himmlischer Vater, du hast deinen Sohn für uns dahin gegeben. Du hast ihn Mensch werden lassen. Was für ein Wunder ist allein dies, die Jungfrauengeburt. Und dass er sich als jemand auch hat einordnen lassen, dass er unter das Gesetz getan wurde für uns wie ein Knecht. Ach, wie wunderbar ist es, Herr Jesus, dass du diese Demut hast, der du das Gesetz selbst gegeben hast, dich unter dieses Gesetz zu stellen. O, unser himmlischer Vater, wir wollen dir danken, dass du uns so sehr geliebt hast, dass du dein eigenes Sohn für uns so brutal gerichtet hast und all deinen Zorn über unsere Sünde, über ihn hast ergehen lassen. Dein Sohn, der schuldlos war, du hast ihn für uns zur Sünde gemacht. Was für eine Liebe, was für eine große, herrliche Liebe ist das, unser himmlischer Vater. Wir wollen dir von ganzem Herzen danken dafür. Aber wir müssen dir auch bekennen, dass wir von dem, was wir heute in dieser Welt erleben, oft so mitgenommen sind, dass wir gar nicht mehr zur Ruhe kommen. Und wir müssen dir bekennen, Herr, dass du für uns oft wie ein Altbekannter erscheinst, aber so oft noch völlig unbekannt bist. Ach, erwecke du ganz neu unsere Herzen, unsere Sinne, unsere Gedanken, unseren Verstand, unseren Wille, alles, dass wir vor dir stehen und auf dich schauen und sagen, wo ist solch ein Gott? Oh, dass wir auch bereit sind, weil wir so sehr gedrängt werden von deiner mächtigen Liebe, dir zu dienen und uns für dich hinzugeben. Wir danken dir, Herr, dass du uns zuallererst gedient hast und hinausgegangen bist, damit wir jetzt auch hinausgehen können. Amen.